Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Und mit einem Thema, dem man schwerlich aus dem Weg gehen kann, dem heutigen Datum, nämlich 9. November 2019, 30 Jahre Mauerfall. Sie haben heute im Programm schon einiges dazu gehört. Man müsste aber schon sehr ignorant sein, um sich in einer Sachbuchsendung nicht auch darauf zu beziehen. Man wäre aber ebenso ignorant, vergäße man darüber die andere Dimension des 9. Novembers als Mahn- und Gedenktag der Pogrome von 1938. Unser letztes Buch heute, ausnahmsweise ein Roman, beschäftigt sich denn auch mit dem deutschen Landjudentum, das nach 1933 seine Heimat verlor, innerlich wie äußerlich.
Deutschlandfunk Kultur.
Überall auf der Mauer Leute. Und du kannst einfach rüberkommen. Du lässt dich auf der anderen Seite rüber und läufst durch das Brandenburger Tor. Durchs Brandenburger Tor, da läufst du einfach durch und guckst.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Wir gehen zurück in der Geschichte. Nicht 30, sondern knapp 29 Jahre. Denn Anfang 1991 wechselte ein Mediziner im besten Karrierealter als erster Westberliner Arzt in die Osthälfte der Stadt über, an die berühmte Charité. Dort wurde er kommissarischer Direktor der Neurologie und war, sagen wir mal so, nicht auf Anhieb willkommen, sondern wurde eher misstrauisch beäugt. Wie sich die ersten Monate als Fremder in einer fremden Welt anfühlten, hat er nun erst doch mit ziemlicher Verzögerung aufgeschrieben und sitzt mir jetzt gegenüber, Hans-Wolfgang Kölmel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr.
Ist das denn so, dass Sie die Aufzeichnung Charité 91 Schritte in eine neue Zeit erst jetzt verfasst haben? Oder lagen die einfach nur bei Ihnen in der Schublade? Der Text liest sich nämlich tatsächlich so, als sei das ganz frisch quasi gestern erlebt.
Also ich habe damals schon etliche Aufzeichnungen gemacht, weil ich dachte, das ist so außerordentlich, das darf ich niemals vergessen. Hinzu kommt, dass sich etliche Ereignisse derartig eingebrannt haben in mein Gedächtnis, dass sie dort auch heute nicht mehr rausgehen.
Die Initialzündung war ein Artikel im Berliner Tagesspiegel und dann haben Sie einen Brief an den Wissenschaftssenator geschrieben.
Ja, das ist richtig. Ich habe ihm, ich glaube, das war Januar, wahrscheinlich im Tagesspiegel, Januar 91, einen Artikel gelesen, wo man darüber berichtete, dass ein schlimmer Exodus von speziell von Ärzten aus der ehemaligen DDR zu beklagen sei und auch in Ost-Berlin. Und ich dachte, da sowieso auch in West-Berlin alles durcheinander war, ach, wer weiß, ich schreibe mal einen Brief. Und das war dann direkt an den damaligen Wissenschaftssenator Manfred Erhardt. Und ich war extrem erstaunt. Nach kurzer Zeit kam eine Antwort, wunderbar, gute Idee, melden Sie sich bei dem Dekan der Charité. Und damit war ich dann sozusagen dran.
Eine Arbeit, ein Zitat, eine Arbeit an allen Fronten mit vorprogrammierten Konflikten. Sagen Sie mal spontan, was zwei, drei der vorprogrammierten Konflikte dann waren.
Ja, ich war mir sehr schnell im Klaren, dass ich, sagen wir mal, nicht willkommen war. Und warum muss jetzt ein aus dem Westen uns sagen, wo es lang geht? Und wieso sind wir darauf angewiesen, dass ein Westler hier diese wichtige Position einnimmt? Und ist der mit Sicherheit doch da drüben nicht gelitten oder etwa zweite oder dritte Wahl? Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das in den Köpfen etwas war. Dazu kam, dass gerade das Jahr 91 mit solchen Irritationen behaftet war. Da war einmal die Sache des Rektors, der sich als Stasi entpuppte und keiner glaubte, dass ich auch nicht. Dann war die Frage der Abwicklung der Charité. Das ging etwa zwei, drei Monate prompt in der Zeit, in der ich dort war. Und da ich nun dort neu war, haftete allem diesem auch etwas an mir. Ist der etwa schuld oder zum Teil schuld? Oder berichtet er, wie schlimm es hier aussieht nach drüben, um dann dort für die Material zu haben und so weiter?
Wie schlimm sah sie denn aus, die Charité 1991? Das Renommierkrankenhaus der DDR.
Also mein zweiter Gang, der war diese alte Charité-Straße entlang, wo rechts die wunderschönen Gebäude der inneren Medizin lagen. Und ich war erstaunt, dass die also sowas von verwahrlost aussahen, auch eingeschmissene Fensterscheiben, sodass ich dann fragte, was ist denn hier los? Ja, die sind leer gezogen. Das heißt, die waren schon Monate, wahrscheinlich auch Jahre leer gezogen, weil das Hochhaus, das chirurgische Gebäude, wohl derartig viel Geld verschluckt hatte, dass keine Möglichkeit mehr war, diese Gebäude zu renovieren. Und in der Neurologie und Psychiatrie war es so, dass diese alten Gebäude zwar nicht geräumt worden waren, Aber das Innere war dann doch, ich wagte das nie zu sagen, aber im Buch habe ich es dann doch gesagt. Es war bejammernswert.
Und dadurch entsteht ein Zentralkonflikt. Sie kommen und sagen mit Ihren Standards, die Toiletten und also sagen, das geht nicht, das muss sofort gemacht werden. Der Renovierungsstau war aber so groß, dass natürlich sofort es hieß, ach, da kommt der aus dem Westen und der kriegt jetzt Sonderrechte, weil sein Klo wird gemacht.
So war es, so war es. Und es wurde dann nach einem Weststandard gemacht. Und dann war man natürlich bestürzt, dass die Krankenzimmer noch weiterhin den alten Standard hatte und er da kommt und im Handumdrehen kriegt er so ein wunderbares Zimmer.
Ich war, ein Zitat, ich war, was ich bis dahin noch nicht in vollen Umfang realisiert hatte, als Brückenkopf einer allgemeinen Landnahme gedacht. Wow, eine militärische Metapher. Stimmt das? Sollten Sie sozusagen das Feld freiräumen für die Westärzte?
Also den Begriff habe ich später gewählt, ohne zu wissen, dass es tatsächlich so abgelaufen ist. Die Ostprofessoren, ich nenne sie mal so, hatten ja keinerlei Chance, im Wissenschaftsbetrieb in irgendeiner Weise gleichzuziehen mit den Westlern. Dort galt ja sowas wie Impact Factor, Citation Index, alle diese schlimmen wissenschaftlichen Begriffe, die dann Grund waren für irgendwelche Berufungen. Und da fielen die alle über Bord, also ein Großteil, sodass zum Schluss, als ich dann schon die Charité verlassen hatte, also sicher 80 oder 90% der führenden Stellen durch Westprofessoren besetzt war. Das fand ich dann doch erstaunlich, beziehungsweise eigentlich auch eine Portion ungerecht.
Diese Ungerechtigkeit kommt jetzt plötzlich, ich sage plötzlich, weil man hätte schon viel früher damit rechnen können, nach 30 Jahren sehr deutlich zum Vorschein, die Unzufriedenheit damit, was nach der Wende gelaufen ist. Die Publizistik jetzt im Jahr 2019 bezüglich der Wende ist eine ganz andere als vor 10 Jahren, nämlich eine, die die Fehler des Westens aufrechnet. Haben Sie denn schon, da Sie nun in einer Situation sind, quasi das wirklich ein bisschen kolonialherrenartigen, Sie kommen in ein fremdes Land wie ein Entwicklungshelfer und bringen materielle Dinge mit, stoßen etwas an. Haben Sie denn schon Gegenwind gekriegt auf diese Publikation? So nach dem Motto, da sieht man mal wieder der arrogante Westler mit seinen Erinnerungen.
Ich habe bis jetzt eine Lesung gehabt, da waren auch Menschen aus dem Osten, die auch zufälligerweise an der Charité studiert hatten, die waren nicht begeistert, ja. Die sagten, das sei überzeichnet, das stimmt gar nicht, es war wunderbar und wir haben eine ausgezeichnete Ausbildung bekommen, dass sie sicher eine sehr gute Ausbildung bekommen hatten, das stimmte. Aber sie kamen auch vom Hochhaus, also von diesem Neubau und da war natürlich auch einiges anders, als also was Betten und Ausrüstung anbelangt, als in diesen alten Kliniken, beziehungsweise dann auch in der Neurologie und Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe.
Apropos Betten, da gibt es eine Szene, die ist so bizarr. Sie schaffen dann 10 neue Westbetten zu bekommen für ihre Abteilung. Und dann geht das gegenseitige Geklaue los.
Ja, das war also eine Schlüsselszene. Ich habe nicht 10, sondern 40 Betten bestellt und war schon mal erstaunt, wie unbürokratisch das ablief. Denn es war sicher eine Bestellung mit Nachtkästen und Matratzen, allem von vielleicht 250.000 Mark damals. Ja. Hat geklappt. Das hat dann zur Freude in meiner Klinik beigetragen, aber alle anderen waren mehr als eifersüchtig. Ich habe später von Schwestern mitgeteilt bekommen, dass sie tagtäglich aufpassen mussten, dass nicht ein Bett abhanden kam, dass sich dann irgendeine andere Abteilung unter den Nägeln gerissen hat.
Haben Sie, bevor Sie das veröffentlicht haben, was Sie jetzt geschrieben haben, juristischen Beistand gesucht und sich versichern lassen, dass das, was da auch beschrieben wird, nämlich heute würde man sagen Bestechung und ein bisschen Unterschlagung von Ihrer Seite, also bestochen werden von der Pharmaindustrie, dass das verjährt ist?
Also das ist eine lange Diskussion darüber. Ja, die Frage, die ist berechtigt. Ich habe tatsächlich das Buch von einem renommierten Juristen einmal durchkämmen lassen. Und es sind viele Dinge sind verklausuliert. Andere sind ganz deutlich, wo gesagt wurde, das kann ruhig so gesagt werden. Auch was der juristisch schwierige Akt etwa der Beschaffung oder der Rüberschaffung von Gegenständen, da meinte man, das ist wahrscheinlich jetzt verjährt. Und auch das nachzuforschen, wie das genau abgelaufen ist, das wird niemand mehr feststellen können. Da besteht auch wohl kein Interesse mehr.
Aber die deutsche Pharmaindustrie hat sie tatkräftig unterstützt, zum Beispiel ein Handy ihnen gegeben, hat ihnen Stühle für die Bestuhlung und sowas beschafft, in der Notlage sehr willkommen. Aber heute würde man sagen, das geht nicht.
Das geht gar nicht, ja. Ich muss dazu sagen, damals war die Einstellung dazu noch etwas schwierig. Ja. Aber ich war im Osten und ich dachte, jetzt hole ich raus, was rauszuholen ist. Und wenn die mir alles angeboten haben, dann habe ich das auch gerne angenommen. Es war sicher weit über dem, was erlaubt war. Die hatten allein das Interesse, eben über die Charité, über diesen Namen mit ihren Medikamenten in den Markt zu kommen. Also erstmal auch nachzuvollziehen ist. Aber in der Form mit Geschenken geht das natürlich gar nicht, oder? Wäre auch damals nicht gegangen. Ich habe es angenommen, weil ich dachte, das ist jetzt ein gerechter Ausgleich zwischen Ost und West.
Vielen Dank, Hans-Wolfgang Körmel. Wir sprachen über Ihren Erfahrungsbericht Charité 91, Schritte in eine neue Zeit. Osburg Verlag, 206 Seiten, kosten 20 Euro. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart mit Literatur zum 9. November. War der Mauerfall eine Befreiung oder doch nur die Ouvertüre zu einer Übernahme der DDR durch Westdeutschland? Genau so die Übernahme nennt der renommierte DDR-Forscher Ilko Sascha Kowalczuk sein neues Buch. Und wer seine früheren Schriften kennt, weiß, dass er bislang eher ein engagierter Verteidiger der Befreiungsthese gewesen ist. Ob er sie immer noch aufrechterhält, erfahren wir nun von der Autorin Ines Geipel, in diesem Fall kritische Leserin des neuen Kowalczuk-Buches. Guten Morgen, Frau Geipel.
Guten Morgen.
Ist diese Übernahme so plakativ und platt gemeint, wie sie auf dem Buchtitel steht?
Naja, wie bei Kowalczuk immer gibt es viele Lektüren. Ja, das Buch ist voller Lektüren und von daher hat man sehr viele Versatzstücke. Es ist im Grunde alles drin, aber die Grundthese, der Osten als das Superopfer und im Grunde im politischen Akt ein Akt der Unterwerfung, das steht schon so drin. Das ist die eigentliche Konstante dieses Buches, neben vielen Wegen, Nebeneingängen, Zugängen. Das ist schon ein komplexer Text. Vieles geht rein und wird eben aber auch nicht gewichtet. Das ist im Grunde ein bisschen so meine Schlüsselkritik, dass ich so das Gefühl habe, das ist so ein Rührkuchen. Da gibt es mehr Desorientierung als Klarheit.
Das ist einerseits, finde ich, der ich einige Bücher von ihm kenne, etwas erstaunlich. Und andererseits ist auch die Rolle der Ostdeutschen erstaunlich, wie Sie das jetzt als Superopfer bezeichnen. Früher hat er denen ja vorgeworfen, ihr seid alle Mitläufer und ihr seid im Grunde genommen alle mit Schuld an dem Untergang und dem So-Sein der DDR. Das hat sich gewandelt?
Das hat sich deutlich gewandelt. Also, und er selbst sagt ja von sich, der Historiker, der Forscher und gleichzeitig, das war ja auch die Stärke der früheren Bücher, hat er sich als Zeitzeuge, als starker und authentischer Zeitzeuge immer mit reingeschrieben. Und hier kommt es mir ein bisschen so vor, als ob der Zeitzeuge mit all seinem Gefühlsdusel dem Historiker ein bisschen die Beine wegschlägt.
Gibt es dafür ein erkennbares biografisches Moment in dem Buch? Wann passiert das? Wann ändert er seine Position?
Also er selbst beschreibt es in dem Moment, als die Bankenkrise 2006/2007 stattfindet. Also da kommen oder schießen ihn im Grunde die alten, in der DDR eingepflanzten Begriffe wieder ein. Dann gibt es den Imperialismus, die Heuschrecken, alles das. Also die Ideologisierung, ja, oder die Aufladung mit dem alten Ideologiebesteck. Und das ist im Hinblick auf Ilko Sascha Kowalczuk doch ein ganz merkwürdiger Akt. Also der, was DDR anging, ja bisher an Klarheit nicht zu überbieten war.
Es gibt einen Satz ganz am Anfang des Buches, der ist ganz kurz, der lautet, der Mensch ist systemunabhängig Mensch. Das scheint mir so der rote Faden zu sein. Ich gucke jetzt auf sozusagen aufs Privatleben, dann kommt diese Anerkennungsgeschichte. Die seit 89 heißt es immer, wir haben die Lebensleistung der Ostdeutschen nicht gewürdigt. Ist das noch historisch zu sagen oder ist das politisch zu sagen, man müsse die Lebensleistung von Menschen würdigen, dass sie Kinder großgezogen haben, dass sie anständig waren und so weiter?
Naja, zunächst ist es ja sozusagen die absolute Binse. Ja, wir haben gelebt und unser Bier getrunken und das ist vielleicht jetzt ein bisschen polemisch, das gebe ich gern zu, aber was hätten wir denn nach 45 der Volksgemeinschaft erzählt? Ja? Also ist das wirklich historisch legitim? Letztendlich sagt er ja, es gibt gar keine Zeit. Es gibt auch die historische Zäsur 89 nicht. Und ja, also praktisch historische Räume derart zu nivellieren, um was auch immer zu retten, finde ich schon sehr irritierend und auch ärgerlich. Also zumal er, ja, es gibt immer diese Sätze, er fordert Differenzierung ein, leistet sie selber nicht. Und dann gibt es immer diesen besser Wessi. Hier würde ich sagen, ist es schon auch in dem Duktus des besser Wissis geschrieben. Also ich werde so wie vom Landfahrer so an die Hand genommen und mir wird so die Welt erklärt, wo ich so denke, also Entschuldigung, also wir waren auch beteiligt.
Besser Wessi. Es gibt einen breiten Elitendiskurs über den Austausch der Eliten in dem Buch, vor allem an den Universitäten. Ist da die These, dass der Westen besser Wessis rübergeschickt hat, aber dass nur die zweite Garde war und im Osten die bessere Garde gewesen wäre?
Naja, das ist vielleicht nicht ganz so einfach bei ihm. Wie gesagt, es gibt immer das eine und das andere, aber es gibt irgendwie den Faden nicht, die Klarheit nicht, die Haltung darin nicht. Also wir wissen das doch auch, ja, dass so gerade benannte Professoren ihre Pritsche im Büro aufgeschlagen haben, die aus dem Westen kamen und dann irgendwie notdürftig den Unterricht gemacht haben, wir dann plötzlich wieder verschwunden sind. Aber dass wir natürlich auch einen ganz knallharten Elitewechsel gebraucht haben, weil gerade an den Hochschulen es enorme Belastungen gegeben hat, liegt doch auf der Hand. Ja? Und es gibt eben immer so dieses Ja und Nein und dies und jenes. Ich glaube, dass man mittlerweile über ein paar Prozesse schon deutlichere Aussagen machen kann. Der Text kommt mir sehr unausgegoren vor.
Soweit Ines Geipel mit ihrer Einschätzung von Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Geschrieben vom Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, CH Beck, 320 Seiten, 16,95 €.
Deutschlandfunk Kultur.
Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Wer sich einmauert, schneidet sich auch von Informationen ab. Was im Falle der Bevölkerung den DDR-Machthabern ganz recht war, galt für sie selbst natürlich nicht. Sie wollten wissen, was im Westen passierte, und zwar deutlich mehr, als sie durch den Kauf von Westzeitungen hätten erfahren können. Das Mittel dazu hieß Spionage, und dafür scheute die SED kaum Kosten und Mühen. Mit dem Sturz von Willy Brandt durch den Kanzleramtsspion Guillaume schrieb man sich sogar in die Weltgeschichte ein. Spione im Zentrum der Macht heißt ein Buch des durch Politikerbiografien bekannt gewordenen Journalisten Heribert Schwan. Nana Brink hat es gelesen und sich mit dem Autor unterhalten.
Das Besondere in aller Bescheidenheit ist, dass dieses Buch auf zwei Säulen basiert. Die eine Säule sind die Stasi-Akten, die zweite Säule sind die Gerichtsakten. Das hat es, glaube ich, in diesem Zusammenhang mit der Spionage in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1989 in dieser Form so nicht gegeben.
Heribert Schwan neigt, was sein Werk betrifft, nicht zur Untertreibung. Schon auf der ersten Seite lässt er uns wissen, dass er sich durch einen schwindelerregenden Berg von über 81.000 Blatt Aktenmaterial der Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet hat, nicht eingerechnet die zigtausend Aktenblätter aus der Karlsruher Bundesanwaltschaft. Nahezu überschwänglich dankt er beiden Behörden und auch seinem Physiotherapeuten für einen nahezu schmerzfreien 10-Stunden-Tag am heimischen Computer. So gesehen legt der Bestsellerautor die Latte hoch. Ein Standardwerk soll es sein, das die Geschichte der Stasi-Spionage in der Bundesrepublik neu aufrollt und sich natürlich liest wie ein Krimi. Eine gut geölte Anekdotenmaschine ist Heribert Schwan auch in seinem jüngsten Buch. Eine Geschichte über die legendäre HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung, beginnt man am besten mit ihrem geheimnisumwitterten Chef.
Markus Wolf, seit 1952 Chef des Außenpolitischen Nachrichtendienstes der DDR. Er lenkte die Geschichte des riesigen Apparates von hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern, deren einzige Aufgabe es war, Spionage, vor allem in der Bundesrepublik, zu betreiben. Diese Spionage diente dem Klassenkampf. Ging es nach dem Willen von Wolf und anderen, sollte sie der DDR unmittelbare Einflussnahme beim Klassenfeind ermöglichen. In der Wirtschaft, beim Militär und besonders in der Politik.
Und die HVA ist erfolgreich, überaus erfolgreich. 1989 verfügt sie über 4.000 Hauptamtliche, 10.000 inoffizielle Mitarbeiter und über 1.500 Spione in der Bundesrepublik. Diese Kundschafter des Friedens, so der Stasi-Jargon, bilden ein flächendeckendes Agentennetz und haben, wie der Untertitel schon erklärt, alle Regierungen seit Adenauer bespitzelt.
Überhaupt hat mich fasziniert, da ich ein Biograf bin, die Lebensläufe dieser Leute endlich mal zu sehen. Die ergeben sich nicht aus den Stasi-Akten, sondern die ergeben sich aus den Akten der Ermittlungsbehörde aus Karlsruhe. Die haben die Leute befragt. Wenn man sieht, aus welchen Milieus diese Spione kamen, aus dem Westen, wenn man sieht, welche Lebensläufe sie hinter sich hatten, Halbwaisen, unehrlich, Scheidungen und immer auf der Suche, diese Spione nach Halt und Hilfe und Sicherheit. Das waren die Stasi-Führungsoffiziere zum großen Teil. Das hat mich wirklich fasziniert.
Wer also hat sich in den Dienst der Stasi gestellt? Parteisoldaten, die aus der jungen DDR ins Feindesland geschickt wurden, Gesinnungstäter, Idealisten, gescheiterte Existenzen. Das Buch erzählt von klammen Bundestagsabgeordneten, geltungssüchtigen Ministerialbeamten und umgedrehten Bundeswehroffizieren. Und es erzählt von Romeos und Julias.
Vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren, zu Anfang der Spionage der HVA, ist, dass viele, viele junge Frauen einfach in den Ministerien in Bonn einfach von Romeos überzeugt wurden, aus Liebe letztendlich spioniert haben. Und das ist zum Teil unglaublich tragisch gewesen, bis zum Alkoholismus, bis zum Verderben eigentlich dieser jungen Frauen.
Einer dieser Romeos war Herzensbrecher Herbert. Gezielt bemüht sich der HVA-Agent, der unter anderem beim Spiegel und in der FDP-Bundesgeschäftsstelle arbeitet, um seine Julia, die 1970 als Stenotypistin im Bonner Verteidigungsministerium tätig ist und bald ins Kanzleramt wechselt.
Wie befohlen funkte es zwischen dem Agenten und der 30-jährigen Bürokraft. Ob sich Helmut Schmidt mit den Regierungschefs der NATO-Partner traf oder ein vertrauliches Schreiben an den britischen Premierminister James Callaghan verfasste, der DDR-Geheimdienst wusste Bescheid.
Brandt hatte in der Nacht zum Dienstag sein Amt niedergelegt. In einem Schreiben an Bundespräsident Heinemann hieß es, ich übernehme die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume und erkläre meinen Rücktritt.
Dem wohl berühmtesten Spion der DDR, über den sogar ein deutscher Kanzler stürzte, widmet Herbert Schwan hingegen nur ein paar Seiten. Was Schwan überrascht, Guillaume gilt als nicht besonders fleißiger und ergiebiger Agent. Umso mehr taucht Schwan in die Geschichte von Klaus Kuron ein, dessen Geschichte er für besonders verachtenswert hält. Westdeutsche Beamte, die sich für Geld an die Stasi verkauft haben.
Kuron, der in der führenden Position war beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln und der sich 1981 per Brief angeboten hat und Kohle brauchte, 4 Kinder, die er erziehen musste, ein Haus gebaut hatte, wenn ich mich recht erinnere. Er hat über 600.000 DM damals kassiert. Eine irre Geschichte, eine Lebensgeschichte. Unglaublich.
Schwans Buch basiert hauptsächlich auf Agentenbiografien, die reportagehaft erzählt werden. Man liest sie, wundert sich, gruselt sich, denkt an die Zeit zurück und schlägt das Buch wieder zu. Das muss keine Kritik sein. Was allerdings fehlt, ist eine umfangreiche Bewertung der Spionagetätigkeit der HVA. Bleibt die Frage, muss die Geschichte der Bundesrepublik neu geschrieben werden?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das wäre anmaßend. Nein. Wir wissen nicht, welchen Schaden die Spionage angerichtet hat. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wir wissen, dass die DDR, dass Ulbricht und Honecker, dass das Politbüro in Ost-Berlin hatten natürlich einen Informationsvorsprung, der unbezahlbar war. Kiesinger, die ganzen Kanzler, Brandt und auch Schmidt. Schmidt ist ja unglaublich ausgekundschaftet worden in allen Phasen seines langen Daseins. Bei Kohl gab es natürlich dann auch die telefonische Abhörgeschichten. Also das war schon großartig.
Und fand jetzt Niederschlag in Heribert Schwans Buch »Spione im Zentrum der Macht«. Wie die Stasi alle Regierungen seit Adenauer bespitzelt hat. Nana Brink stellte es vor, Heine Verlag, 384 Seiten, 24 Euro. Wir reden nun über Lauf, Ludwig Lauf. Bis zum 9. November 1938 der Reichspogromnacht reicht dieser Roman nicht. Er endet kurz nach Hitlers Machtergreifung. Aber da ist für die handelnden Personen die Lage ohnehin klar. Sie müssen aus ihrem Heimatort Ichenhausen fliehen, namentlich der Held Ludwig Seligmann. Unschwer zu erkennen als Vater des Schriftstellers Raphael Seligmann. Dieser ist in die Haut seines Vaters geschlüpft und hat in Ich-Form dessen Leben als junger Mann zwischen Ersten Weltkrieg und 1933 aufgeschrieben. Guten Morgen, Herr Seligmann.
Guten Morgen.
Es ist die Biografie einer Familie aus dem deutschen Landjudentum. Wo bitte liegt Ichenhausen? Ein Dorf, eine Kleinstadt?
Eine Kleinstadt im bayerischen Schwaben, genau zwischen Augsburg und Ulm gelegen.
Wie groß war das damals?
Es hatte damals ungefähr 6.000 bis 7.000 Menschen und eine große jüdische Landgemeinde, sprich rund 1.000 Seelen.
Das ist sehr viel. In Relation ist das sehr viel.
Es war bis Mitte oder sogar bis Ende des 19. Jahrhunderts die größte jüdische Landgemeinde in Bayern. Eine 600 Jahre alte Gemeinde mit einer reichen religiösen Tradition. Und diese winzige 1000-Seelen-Gemeinde stellte den Vorsitzenden der Deutschen Rabbinerkonferenz. Also Ichenhausen war wichtig. Es hatte eine wunderschöne Barocksynagoge und das Judentum und das christlich-jüdische miteinander wurde gepflegt.
Wovon lebte die Familie Seligmann in dieser Zeit im Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik?
Es waren meistens Hausierer, es waren teilweise Geldverleiher. Also diese Funktion, die die Sparkassen und Raiffeisenkassen später übernommen haben, die Juden haben Geld verliehen, das trug zu ihrer Verhasstheit oder Beliebtheit bei, je nachdem. Und man hausierte hauptsächlich und handelte mit Textil.
Nun fängt der Roman an mit dem Ersten Weltkrieg, mit ihrem Großvater, der als durchaus deutschnationaler Patriot in den Krieg geht. Er ist Unteroffizier, was auch nicht selbstverständlich ist für einen Juden in dieser Zeit, kommt aus dem Krieg zurück und ist ein gebrochener Mann. Und damit beginnt ein wirtschaftlicher Abstieg.
Ja, was ganz normal war, unabhängig, ob man Jude oder nicht Jude war. Der Krieg hat die Seelen der Menschen zum großen Teil gebrochen.
Ihr Vater, den Sie da beschreiben, ist Jahrgang 1907. Was hatte der für eine Vorstellung? Eigentlich wäre er in die Fußstapfen des Vaters getreten, in dieses Familienunternehmen, aber dann musste er was anderes machen.
Gar nicht so sehr anders. Also er hat eben Kaufmann in einer Firma in Ulm gelernt, eine kaufmännische Lehre gemacht, musste die dann beenden und wurde eben auch Hausierer.
Es sind zwei Brüder, die Sie beschreiben, die sehr unterschiedlich sind.
Ja, mein Vater war ein großer Optimist. Mein Onkel Heinrich, sein älterer Bruder, war ein willensstarker Pessimist.
Und aber ein Verkaufstalent, so schildern Sie ihn zumindest.
Ja, er war ein sehr selbstbewusster Mann, ein großer Verkäufer in Deutschland. Im nächsten Buch wird man sehen, dass er im Ausland, im Exil in Palästina eben diese deutschen Talente mangels Sprachkenntnisse nicht mehr besaß.
Es war eine sozusagen typische deutsche Familie, kann man das so sagen?
Ja, eine typisch deutsch-jüdische Familie, weil das Judentum, der Gottesdienst, der Gesang, das Miteinander, die Riten eine große Rolle spielt.
Aber man war patriotisch. Man hat dann aber SPD gewählt in der Weimarer Republik?
Fast alle Juden haben SPD gewählt oder später noch Linker, weil das die einzige Partei war, die den Juden reell eine Gleichberechtigung versprach.
Einen interessanten Kontrast bietet zu Ichenhausen die Großstadt, ich nenne sie mal so. Heute ist sie eine, damals war sie keine, nämlich Ulm, wo ein jüdisches Kaufhaus ist, wo Ludwig dann eine Lehre macht. Das ist eine andere Form des Judentums.
Das war die säkulare Form des Judentums. Also das Leben war nicht mehr geprägt durch Gottesdienst und Glaube, sondern allein durch kaufmännische Erwägung und der Versuch, gesellschaftliches Prestige zu erlangen. Das habe ich ja geschildert in dem Verhältnis des Herrn Bodenheimer, des Kaufhausbesitzers, und seiner Tochter Rebecca, die eben Zionistin ist, die begriffen hat, dass diese Emanzipation oder Assimilation des deutschen Judentums vergeblich war. Am Ende blieb man Jude und blieb Hassobjekt.
Das merkt man dann sehr deutlich in diesem Jahrzehnt, das dann da verstreicht. Was ist Erfindung in dem Roman? Sie haben, schreiben im Nachwort, es gibt Notizen von Ihrem Vater. Gab es dieses Kaufhaus Bodenheimer?
Es gab das Kaufhaus Bodenheimer, es hatte einen anderen Namen. Aber die Geschichte ist wahr, mein Vater sowieso und mein Onkel und die ganze Gemeinde ist authentisch wahr. Die Dialoge habe ich natürlich ersonnen. Was schlimmer ist, der zeitgeschichtliche Rahmen ist wahr. Also der Aufstieg der unmenschlichen NSDAP zur Macht und das Mitmachen der Bevölkerung, das ist leider wahr.
Also eine Stelle, wo Sie das, was Sie vorhin schon geschildert haben, das Zusammenleben in Ichenhausen beschreiben. An Yom Kippur, dem höchsten Feiertag, standen zwei Stadtpolizisten in bayerischer Paradeuniform Ehrenspalier an der Synagogenpforte. Christliche Ichenhausener drängten sich beim Gottesdienst am längsten Tag, wie sie ihn nannten, auf den Galerien, um die feierliche Zeremonie mitzuerleben. Das hat funktioniert. Ab wann hat das nicht mehr funktioniert?
Das hat ab Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929-30 nicht mehr funktioniert. Und da haben wir auch einen Konnex zur heutigen Zeit. Also die NSDAP hatte 1928 bei der Reichstagswahl 2,6%. 2 Jahre später waren es 18,3%. Also wer Sinn für Geschichte hat, der soll sich mal überlegen, was der Rechtsruck in Deutschland, in Europa, welche Gefahren er birgt. Ich sage nicht, dass die AfD eine Nazi-Partei ist, aber ich sehe Elemente in dieser Partei, in anderen europäischen Parteien, die hochgefährlich sind, nicht nur für Juden, sondern vor allem für die gesamte Gesellschaft, für unsere Freiheit und Demokratie.
Nun heißt der Roman etwas seltsam Lauf, Ludwig, Lauf. Warum heißt er so? Weil er flüchten muss?
Zunächst, weil mein Vater ein leidenschaftlicher Fußballspieler war, ein Sprinter. Er war auch nebenbei Kreismeister über 100 Meter. Und eben, weil er als Spieler so schnell war, aber später, 1933, musste er fliehen, weil er gewarnt wurde von seinen christlichen Mannschaftskameraden und Freunden. Und dann musste er davonlaufen. Der sagte, lauf weg, soweit du kannst, er und der Pfarrer auch. Nicht Rabbiner, interessanterweise.
Damit endet dieser Roman. Sie haben angedeutet, es wird eine Fortsetzung geben davon?
Ja, ich schreibe schon dran. Und zwar anders als in Ichenhausen, in der Geborgenheit der jahrhundertealten jüdischen Gemeinde, wird man 1934 ins Exil gestoßen, in Palästina, später in Israel. Und da kam ein Großteil der deutschen Juden nicht mehr zurecht. Weder mein Vater Ludwig noch sein Bruder Heinrich.
Ganz kurz, aber Sie sind ja dann auch wieder als Kind in Deutschland gelandet. Also Ihr Vater kam zurück?
Mein Vater kam zurück, weil er in Israel gesellschaftlich nicht in dieses Land fand.
Die Teile, die die Biografie von Raphael Seligmann selbst betreffen, die haben Sie schon in früheren Jahren geschrieben. Wir haben jetzt über den Roman, über den Vater geredet. Vielen Dank, Raphael Seligmann. Wir sprachen über Lauf, Ludwig, Lauf, eine Jugend zwischen Fußball und Synagoge. Verlag Langen Müller, 320 Seiten, kosten 24 €.